Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr habt eine aktuelle Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück eingeschaltet. Herzlich willkommen dazu. Hier sprechen die liebe Hella.
Hallihallo.
Und ich bin Dörte. Alle zwei Wochen über zwei Bücher, die uns neugierig gemacht haben, inspiriert haben oder ähnliches. Und genau das haben die beiden Bücher getan, die wir diese Woche besprechen, liebe Hella. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund.
Wir haben uns nämlich entschieden für die Bücher Katzentage von Ewald Ahrens und Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104 von Susanne Abel. Und wir haben uns deshalb für diese beiden Bücher entschieden, weil sowohl Ewald Ahrens als auch Susanne Abel nicht nur gute Bekannte unseres Podcasts sind, würde ich sagen. Wir haben schon öfter Bücher von den beiden besprochen, sondern auch Dauergäste auf den Bestsellerlisten. Die beiden schreiben, schreiben, schreiben. Und deswegen dachten wir, schauen wir doch mal in die neuen Bücher von den beiden.
Ja, sie schreiben nicht nur, sie tun das auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Und mit Ewald Ahrens haben wir in einer Sonderfolge in diesem Podcast schon über sein Schreiben und über seine Romane gesprochen. Und wir haben auch schon seine Romane besprochen. Also es gibt einige Ewald Ahrens-Folgen zu entdecken in unserem Feed. Und auch über Susanne Abel haben wir in einigen Folgen schon gesprochen, über ihr Debüt Stay Away from Gretchen, auch ein absoluter Bestseller zum Beispiel, und auch über die Fortsetzung Was ich nie gesagt habe. Also falls ihr da noch ein bisschen was hören wollt und es noch nicht getan habt, schaut mal in den Feed. So Hella, und diese beiden Bücher haben wir uns ausgewählt, weil die einfach in bester Bestseller-Manier auf die Spiegel-Bestsellerliste geschossen sind, kurz nach Erscheinen, sind beide jetzt in den letzten Monaten erschienen.
Genau, und heute, am Tag unserer Aufnahme, ist zumindest Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104, noch in den Top 20, hast du mir gerade erzählt, liebe Dörte, denn du hast es nochmal nachgeschaut, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben.
Stand 11.11., heute Tag der Aufnahme. Auf jeden Fall, finde ich, haben diese beiden Bücher, die wirklich unterschiedlicher nicht sein können, Hella, oder?
Ja, also sie haben natürlich gar nichts miteinander zu tun, auch inhaltlich nicht, außer dass sie einfach von Bestseller-AutorInnen geschrieben wurden.
Ja, und das macht so ein bisschen diese Folge auch anders. Ich finde, wir reden immer anders über Romane, wenn wir die thematisch klammern und ein großes Thema haben, sei es eine Liebesgeschichte, sei es ein Genre vielleicht auch oder sowas wie Familiengeheimnisse oder so, dann hat man so einen Punkt zum Ansetzen. Und jetzt stehen diese beiden Romane eher so ein bisschen für sich, aber ich würde gerne trotzdem vergleichend nochmal mit dir sprechen, nachher, so ein bisschen was das Lesegefühl angeht, weil ich finde, diese beiden Romane haben wie kaum ein anderes Buch vorher mir gezeigt, wie unterschiedlich, was für unterschiedliche Gefühle gelesene Seiten auslösen können. Wie ging es dir da ähnlich?
Nee, also sie haben auch Gefühle bei mir ausgelöst, weil ich, das kann ich ja vielleicht schon vorwegnehmen, sehr viel Freude an beiden Büchern hatte.
Aber unterschiedliche.
Ja, weil sie einfach ganz unterschiedliche Geschichten auch sind. Und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu. Katzentage von Ewald Ahrens ist ja auch gar kein klassischer Roman. Ne? Ist ja eigentlich eher eine illustrierte Erzählung, aber dazu erzählen wir später mehr. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und am Ende vergleichen wir dann nochmal das Nicht-Vergleichbare. Sollen wir das machen?
Auf jeden Fall, aber vorher würde ich gerne noch sagen, ihr könnt natürlich alle beide Romane gewinnen. Jeweils ein Exemplar von Katzentage und ein Exemplar von Du musst meine Hand fester halten. Wie das geht, indem ihr gut zuhört und auf das Codewort lauscht, das Hella und ich im Laufe der Folge nennen werden. Und wenn ihr dieses Codewort uns dann an die E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de schickt, seid ihr im großen Verlosungstopf und werdet mit etwas Glück gezogen und bekommt ein kleines, feines, seitenweise Glück Bücherpaket nach Hause geschickt. Teilnahmebedingungen und Infos nochmal in den Shownotes.
Ich wollte jetzt so einen Werbeslogan sagen, wie jetzt schon an Weihnachten denken, weil selbst wenn ihr nur Lust habt auf eines der beiden Bücher, könntet ihr das andere zum Beispiel verschenken. Weil Bücher zu verschenken an Weihnachten oder wann auch immer, dafür braucht es eigentlich gar kein anders, ist doch die beste Idee.
Auf jeden Fall. Und jetzt, liebe Hella, erzähl uns doch mal, worum es geht in Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104, dem neuen Bestseller von Susanne Abel.
Und weil Susanne Abel das in ihrem Buch auch macht, möchte ich das auch hier vorweg sagen. Es gibt eine Triggerwarnung in dem Buch direkt zu Beginn. Es geht nämlich in diesem Buch um sexualisierte Gewalt, Missbrauch, Verlust, das Ganze im Kontext des Zweiten Weltkrieges und danach. Ja, falls ihr euch damit unwohl fühlt, dann solltet ihr das Buch vielleicht nicht lesen oder nur mit jemandem zusammen, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Aber jetzt dazu, worum es geht. Als Emily aufwacht, ist es mitten in der Nacht. Der Regen peitscht gegen das Fenster in ihrem Zimmer. Draußen stürmt es so sehr, dass sie sogar sehen kann, dass Ziegelsteine von den Dächern fliegen. Emily ist 5 und ruft nach Mama Julia. Aber die ist gar nicht da. Also schnappt sich Emily ihr Kuscheltier Freddy, das ist ein schielender Kuschelgorilla, schlüpft in ihre Gummistiefel und geht nach draußen. Denn sie hat sich jetzt überlegt, wenn Mama nicht da ist, dann laufe ich zu Opa und Omi. Opa und Omi, das sind Hardy und Margret, das sind eigentlich auch ihre Urgroßeltern. Und auf der Straße trifft sie dann Feuerwehrmann Kevin. Der fragt sie, wohin sie denn möchte in dieser stürmischen Nacht, vor allen Dingen ganz alleine. Und das Ende dieses Abends ist, dass die Polizei auftaucht und Julia nach Hause bringen möchte. Doch weil die Mama Julia gar nicht da ist, kommt sie erst einmal ins Kinderheim. Dann wechselt die Perspektive und wir sind im Jahr 1945, als Hardy mit einem Kindertransport aus Danzig nach Deutschland ins Kinderheim kommt. 104 wird er fortan von den Erzieherinnen genannt und hier ist auch schon ein Hinweis auf den Titel. Denn hier im Kinderheim hat jedes Kind bloß eine Nummer. Und es ist, das muss man sagen, ziemlich furchtbar dort. Das Leben ist hart, die Kinder müssen schuften, die Regeln sind streng. Es gibt sehr viel auch körperliche Gewalt. Denn verhält sich ein Kind nicht so, wie es soll, gibt es Strafen, Zimmerarrest, körperlichen wie seelischen Missbrauch. Für Hardy, der ja noch ganz jung ist, ich glaube, er ist 3, als er in das Kinderheim kommt, ist die Zeit hier mehr ein Überleben als ein Aufwachsen. Und hier lernt er Margret kennen. Sie ist Nummer 87. Die beiden freunden sich an, weil die ältere Margret sich um Hardy kümmert und das ganz heimlich. Doch als sie auszieht und volljährig ist, bleibt Hardy alleine zurück und ist den Erzieherinnen ausgeliefert. Es ist kein Geheimnis und das spoilere ich jetzt auch nicht, wenn ich euch erzähle, dass Margret und Hardy einige Jahre später wieder zusammenfinden, denn ihr wisst ja jetzt schon, sind die Urgroßeltern von Emily. Und Mama Julia ist also die Enkelin von Hardy und Margret. Und dann gibt es noch Sabine, die Tochter von Hardy und Margret. Keine Sorge, das klingt jetzt etwas unübersichtlich, ist es aber gar nicht. Es wird ziemlich schnell in dem Roman klar, dass das Verhältnis von Sabine zu ihren Eltern zerrüttet ist. Julia hauptsächlich bei Hardy und Margret aufgewachsen ist, dort, wo dann auch Emily hinzieht. Und getrieben davon, dass es Emily, seiner Urenkelin, gut gehen soll, geht Hardy in der Fürsorge für sie auf. Emily wird langsam erwachsen in der Geschichte, während wir als LeserInnen Stück für Stück mehr über die Vergangenheit aller Figuren erfahren. Also ich finde, du hast es ja gelesen, du weißt es, aber für alle draußen nochmal, es ist ein sehr, sehr dichtes Buch, wie ich finde, weil einfach so viele Perspektiven aufgemacht wurden und wir eben auch die zwei unterschiedlichen Zeitebenen haben.
Ja, genau. Also die Handlung in der Gegenwart, mit der das Buch auch beginnt, die erstreckt sich über die Jahre 2006 bis 2017 und hier begleiten wir eigentlich Emily, also die Urenkelin von Margret und Hardy, ja, beim Großwerden, aber auch beim sich allerlei Fragen stellen, ne? Warum sie nicht bei ihrer Mutter lebt zum Beispiel, warum sich sowohl Hardy als auch Margret in bestimmten Situationen einfach seltsam verhalten und ja, diese Fragen, die sie sich stellt, auch so ein bisschen wahrscheinlich als Erste in der Familie hat man so den Eindruck, ne, weil es gibt ja sowohl ihre Oma Sabine als auch ihre Mutter Julia, die sind alle beide sehr, sehr jung Mama geworden, die früh ausgezogen sind und das Verhältnis ist auch nicht so das Beste und so, das wird auch klar. Aber nach Antworten sucht eigentlich Emily erst so ein bisschen, ne, hat man das Gefühl, so dass sie beginnt mal zu fragen, ja, warum ist denn Oma Margret eigentlich in bestimmten Situationen so und so und Opa Hardy so und so? Und sie findet aber nicht viele Antworten, muss man dazu sagen eigentlich, oder?
Nee, das nicht, weil es ihr natürlich alle auch etwas schwer machen, da voranzukommen. Was ich einfach so bemerkenswert fand, dass sie ja ein junges Mädchen ist, später dann Teenager und sie im Grunde alleingelassen wird mit dieser Aufarbeitung. Und das hat mich schon wirklich sehr, sehr berührt. Also sie ist dann ja am Ende des Buches nicht auch jung, schwanger, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ist sie eigentlich stückweise die erwachsenste von diesen fünf Figuren, die wir kennenlernen.
Ja, wenn man sich das nochmal so im Nachhinein überlegt, trägt sie eine ganz schöne Last auf ihren Schultern auch. Und es gibt aber auch noch was anderes, was mich sehr berührt hat in dem Roman und was es mir auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, schwer gemacht hat zu lesen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der mich nicht mitgerissen hat, mich nicht fasziniert hat, dass ich irgendwie die Figuren nicht gut gezeichnet fand oder ähnliches. Ne, das ist gar nicht der Fall. Das ist großartig erzählt, wie es Susanne Abel auch kann. Das wissen wir aus den anderen Romanen. Ich habe einfach nur gemerkt, dass das Inhaltliche mir echt nahe gegangen ist. Also die Rückblicke, die wir dann lesen, sowohl in die Vergangenheit von Hadi als auch in die Vergangenheit von Margret, also ne, dieses Landen von wirklich kleinen Kindern, die entweder im Nachkriegstrubel oder im Trubel der Flucht oder ähnliches verloren gegangen sind oder verwaist sind, ganz schlimm, was die erleben in den Kinderheimen und was für Menschen und was für Umständen sie da einfach hilflos ausgeliefert sind. Als wirklich kleinstes Kind, du hast es gesagt, Hadi ist, glaube ich, 3 oder 4 oder Anfang 5, meine ich, als er in dieses Heim kommt und gefunden wird alleine und ja auch gar nicht richtig, ja, man gar nicht richtig weiß, wo er herkommt, wie er heißt, wer die Eltern sind. Das ne, ist ein ganz großes Problem und bleibt es auch im Laufe des Romans. Ja, aber was die erleben müssen, das ist wirklich gewaltsam und unglaublich traurig und grausam. Und das hat es mir manchmal schwer gemacht, durch diesen Roman zu lesen. Und ich finde es gut, dass auch da dieser Content-Hinweis, den du auch gerade ausgegeben hast, sehr sensibel auch am Anfang von Susanne Abel, der Autorin, gegeben wird. Weil da muss man schon sich ein bisschen wappnen für, finde ich. Oder wie ging dir das?
Sehr, sehr schwerer Stoff, aber natürlich auch sehr wichtiger Stoff, ne, weil das alles Themen sind, was ist also mit diesen verwaisten Kindern passiert nach dem Krieg, wie sind die dann aufgewachsen, was wurde denen dann zusätzlich zu dem Leid, dass sie eben verwaist sind, auch noch alles angetan und ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Buch dahingehend, weil es sehr berührend ist, sehr schockierend ist, weil es auch traurig macht. Und weil Susanne Abel natürlich auch so schreibt, dass man mitfühlt. Und das macht es natürlich noch schwerer, da eine Distanz als Leserin aufzubauen. Ja, da hast du recht. Also da muss man sich gut überlegen, ist man bereit für dieses Buch? Also ich würde mal so sagen, für alle, die Susanne Abels beide Vorgängerbücher gelesen haben, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Würde ich mal so sagen. Für alle anderen, die sollten sich überlegen, ist der Winter jetzt vielleicht die dunkle Jahreszeit eine geeignete Zeit, um sich durch so eine düstere Story durchzukämpfen? Würdest du das auch so sagen, dass es eigentlich eher einen Frühling oder einen Sommer braucht?
Ja, da bin ich bei dir. Also man sollte auf jeden Fall so ein bisschen sich überlegen, möchte ich das gerade so lesen und vielleicht auch nacherleben und auch so mitleiden, gerade was halt Gewalt an Kindern angeht. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Und mich hat auch noch mitgenommen beim Lesen des Buches, weil es ja ganz klar auch darum geht, nicht nur was diese Menschen als Kinder erlebt haben in dieser unfassbaren, ja, grausamen Zeit, für sie auch ohne Eltern, alleine auf sich gestellt, in Waisenhäusern mit vielen anderen Kindern oder in Heimen wurde es ja auch genannt, mit vielen anderen Kindern, sondern auch, welche Auswirkungen das hat auf das ganze Leben dieser Menschen, explizit von Margret und von Hadi, was Traumata angeht, was bestimmte Verhaltensweisen angeht, als auch auf die Familie, die danach kommt, über mehrere Generationen hinweg. Also es geht hier wirklich auch darum, was dieses Nachkriegstrauma in Familien bis in die Gegenwart auslösen kann. Und das fand ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt, den sie wirklich auch gut beschrieben hat, obwohl das nicht so sehr ins Detail geht, im Sinne von, dass wir genau wissen, was ist zwischen Sabine, Margret und Hadi, also ihrer Tochter, vorgefallen. Wie lief das mit Julia und Sabine, also wiederum ihrer Enkelin, ne? Wir steigen erst wieder ein, als es um Emily geht, aber das ist halt nun mal auch wieder einige Generation später und man sieht daran, wie weit das wirkt auch, ne?
Genau, und selbst wenn Emily eine ist, die versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, ist es ja trotzdem auch noch was, was sie belastet. Also sie wirkt ja wesentlich erwachsener als Sabine und Julia, sie ist viel zuverlässiger in ihrem jungen Alter als ihre Oma Sabine und ihre Mutter Emily, die sie ja beide im Stich lassen. Sie sind keine Personen, auf die sich Emily verlassen kann. Ihre Mutter wird dann später Stewardess und jettet durch die Welt, verspricht dann Emily immer, ich nehme dich mit und wir machen Urlaub hier und Urlaub da. Und am Ende wird doch nichts draus. Oder sie hat ja wechselnde Partner, die dann Priorität einnehmen und so. Das ist schon heftig, dass es dann in irgendeiner Weise auch alles auf Emily dann am Ende zurückfällt, 3 Generationen später.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird eindrücklich klar, finde ich, in Susanne Abels Roman. Und was noch eindrücklich klar geworden ist und mich hat auch irgendwie mitleiden und auch ein bisschen leiden lassen beim Lesen, war so diese Sprachlosigkeit, die herrscht, ne? Also weder Hardy noch Margaret, die beide furchtbarste Dinge erlebt haben, schaffen es, darüber zu reden. Also egal ob miteinander, das hat mich traurig gemacht auch, also sie schaffen es nicht in Worte zu fassen, was genau sie da noch bewegt und stumm und sprachlos und hilflos macht bis ins Erwachsenenalter hinein. Und auch nicht mit anderen, also Aufarbeitung, das schaffen sie nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, dass es mich traurig macht, dann so zu sehen, wie gefangen sie bleiben eigentlich in ihrer Vergangenheit, obwohl sie alles mit allen Kräften darum kämpfen, sich ein Leben aufzubauen zusammen so ein bisschen.
Also mich hat oft traurig gemacht, dass ich als Leserin, als Außenstehende mehr über Margaret und Hardy weiß als die beiden voneinander.
Ja, und vielleicht auch von sich selbst, weißt du, vielleicht sogar das. Das finde ich auch, also das war nochmal so eine ganz andere Ebene des Mitleidens, finde ich, ne? Abseits von den Dingen, die so erlebt wurden in der Vergangenheit, ist so dieses, ach, das ist so schade, dass sie es nicht irgendwie schaffen und verständlicherweise ja auch schaffen. Also ich glaube, das ist so fest verschlossen und so ein großes Trauma in beiden von ihnen, dass das ja auch total einfach gesagt ist, von außen, ne, draufgeschaut zu sagen, ja, da kann man doch drüber reden, das kann man doch aufarbeiten oder sowas. Also so einfach ist es halt auch nicht. Und auch das wird klar in dem Roman. Und ich habe manchmal gedacht, ach, ich hätte es mir anders für sie gewünscht irgendwie. Also ich war so nah an diesen Figuren dran. Ich hätte es mir einfach wirklich für jede einzelne der Figuren und vor allen Dingen für Margaret und Hardy, hätte ich es mir einfach anders gewünscht.
Mhm. Und das macht sie wirklich wahnsinnig traurig. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass uns noch jemand begegnet ist in diesem Buch?
Ja, und weißt du was, Hella, sogar 2 Menschen sind uns begegnet. Also einmal gab es dieses kleine, kann man es Easter Egg nennen? Also dieser kleine versteckte Hinweis, ne, dass dann auch Tom Monderat wieder auftaucht, der Protagonist der anderen beiden Bänder, Moderator, der dann eine Talkshow moderiert, die geschaut wird von einer der Protagonistinnen. Und dann gibt es doch noch eine Figur, da fällt ein Name beim John F. Kennedy-Besuch in Köln, meine ich, von einer Figur, die auch vorkommt.
Ah, okay, ich war jetzt gespannt auf dein zweites Easter Egg. Ich weiß, welche Szene du meinst, mir ist jetzt aber entfallen, welcher Name da. Meinst du, das ist auch eine Figur aus den letzten beiden oder aus dem letzten Buch?
Irgendwie dachte ich es, weil es fällt so ein Name, es sagt, oh, dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet genug, das müsste ich nochmal nachgucken, weil eine Frau eine andere Frau beim Namen nennt und ich dachte mir, der Name kommt mir doch bekannt vor und dachte ich mir, warum kam der Name jetzt hier überhaupt vor, der spielt gar keine Rolle weiter und so, ne, die Protagonistin Margaret fällt irgendwie in Ohnmacht, glaube ich, der wird schwarz vor Augen oder sowas und dann sagt eine andere Frau zu ihr, Frau XY, helfen Sie doch mal hier. Und ich dachte, ach, ist ja interessant, der Name kommt mir bekannt vor. War der wohl auch schon in Gretchen oder in dem zweiten Band?
Ah, okay. Aber vielleicht kennt ja eine von euch jetzt auch alle 3 Bücher und kann es aushelfen, ohne dass wir jetzt blättern müssen. Aber ich meinte Tom Monderat natürlich, der Moderator, der uns durch die 2 anderen Bücher von Susanne Abel begleitet hat.
Ich reiche es wirklich nach. Ich gucke nochmal. Wenn ich die Stelle finde, reichen wir es nach und wir sprechen nächste Folge nochmal drüber. Versprochen. Vielleicht ist es auch nichts. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Aber wir lassen das nicht so stehen, Hella.
Wir lassen das nicht so stehen. Super. Also, ich wollte nochmal kurz auf den Titel eingehen. Ich habe es schon in der Zusammenfassung angerissen. Du musst meine Hand festhalten. Nummer 104. Das bezieht sich auf eine Szene, die Weihnachten 1947 sich zuträgt. Da müssen die Kinder zur Kirche marschieren und es regnet und es schneit und jedes größere Kind muss ein kleineres an der Hand halten, einfach zur Sicherheit. Und 104, das war Hardys Nummer und Margret hat ihn an der Hand gehalten. Das war auch so eines der ersten Begegnungen der beiden und sie hat dann zu ihm gesagt, du musst meine Hand fester halten, Nummer 104. Und im Grunde zieht sich ja das durchs ganze Buch.
Ja, eine ganz besondere Liebesgeschichte haben die beiden auch miteinander, oder?
Ja, und
eine ungewöhnliche. Überlegst du deswegen?
Ja, genau. Ich wollte überlegen, was ich sagen kann, ohne zu spoilern. Das ist eine Liebe, die aus einer ganz tiefen Fürsorge entsteht. Und ich glaube, das war ja am Anfang keine romantische Liebe. Und das entwickelt sich dann ja irgendwie. Und die beiden haben so ein enges Band, dass einem eigentlich von Anfang an schon klar war, das kann gar nicht reißen.
Aus einer Fürsorge finde ich schön und aus einer Dankbarkeit heraus auch irgendwie, ne? Also eine ganz spannende irgendwie Ausgangssituation für so eine große Liebe. Also ungewöhnlich einfach. Aber ich habe da auch viel drüber nachgedacht, so. Also das ist ganz interessant, weil ich merke jetzt daran, wie wenig wir eigentlich so über Aufbau und Erzählperspektive und so sprechen, über Struktur und Ähnliches, was wir ja sonst öfter machen. Wir sind jetzt beim Gespräch über Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104, komplett in den Leben der Figuren gewesen, in dem Kosmos, den Susanne Abel da aufmacht und haben uns darüber ausgetauscht. Ich finde, daran merkt man auch nochmal, welche Seiten dieser Roman zum Schwingen bringt einfach, ne? Nämlich sehr emotional und dass man sehr nah dran ist an der Familie, an den Figuren und an ihrer Geschichte. Und ich wollte noch mal kurz apropos Geschichte auf das Nachwort eingehen von Susanne Abel. Das fand ich nämlich sehr, sehr wichtig, weil da hat sie auch einfach noch mal ein bisschen eingeordnet, wie sie auf das Thema gekommen ist, wie sie recherchiert hat, was ist hier Fiktion und was ist wirklich so gewesen? Und dieses Nachwort ist super interessant, weil sie mich da auch nochmal in einem Gefühl abgeholt hat, das ich auch während dieses Romans hatte, weil ich dachte die ganze Zeit, man liest, was das mit Menschen macht. Und ich wollte eigentlich auch, dass da mal jemand zur Verantwortung gezogen wird. Weißt du, wie es mir ging so? Man hatte das Gefühl, das passiert so. Und trotzdem, ja, passiert das diesen Kindern, passiert das diesen Menschen dann danach? Und irgendwie hat man das Gefühl, ja, wer ist denn hier verantwortlich? Da muss doch eigentlich was geschehen, so. Und dieses Gefühl hat sie, finde ich, nochmal aufgenommen im Nachwort.
Das war bei den anderen Büchern ja auch schon so, dass sie ein recht ausführliches Nachwort geschrieben hat und das alles nochmal einordnet, auch sagt, wie sie recherchiert hat, was so ihre Quellen waren, mit wem sie gesprochen hat und so. Und es zeigt mir mal wieder, dass man Nachwörter auch unbedingt immer lesen sollte.
Ja, weil sie sagte auch nochmal, dass vieles einfach erst auch sehr spät angefangen wurde, dass die Aufarbeitung von dem, was in diesen Erziehungsheimen passiert ist, auch einfach sehr spät angefangen hat, ne? Und auch irgendwie nur schleppend voranging. Und sie nennt auch nochmal Zahlen und ich fand es einfach nochmal sehr eindrücklich, weil wie gesagt, das auch so ein Lesegefühl war, das bei mir zurückgeblieben ist nach dem Ende der Handlung und da knüpft sie, finde ich, nochmal an. Deswegen unbedingt gerne auch Nachwort lesen in diesem Buch, wie du schon sagtest, ja.
So, dann lass uns doch mal über das zweite Buch sprechen, das ja wirklich ganz, ganz anders ist, nämlich Katzentage von Ewald Ahrens. Und bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind mittendrin in Ewald Ahrens Katzentagen, erschienen bei Dumont. Drei geschenkte Tage, vor denen stehen Paula und Peter plötzlich. Und zwar am Bahnhof in Würzburg. Die beiden sind Kolleginnen in einem Krankenhaus eigentlich, kommen gerade von einer Fortbildung. Paula ist in diesem Krankenhaus Ärztin, Peter arbeitet etwas in der Verwaltung. Und sie sind jetzt also gemeinsam auf dem Rückweg von dieser Fortbildung, an der sie beide teilgenommen haben. Sie stranden jetzt aber wegen eines Bahnstreiks in Würzburg. Wir müssten eigentlich weiterfahren, der Zug fährt nicht mehr. Und ja, es ist ein schöner, sonniger Freitag im Oktober. Und am Anfang wird schon klar, die zwei verbindet hier etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass sie gemeinsam gestrandet sind, sondern sie haben auch die Nacht davor miteinander verbracht. Sind davon beide noch ein bisschen überrascht? Haben auf dem Rückweg im Zug versucht, die Situation so ein bisschen zu sondieren, jeder für sich. Jetzt stehen sie aber mit auf Pause gedrückter Reisetaste in Würzburg und überlegen, was sie jetzt machen. Und dann beschließen sie zusammen, dass sie diese Tage nutzen, das Beste aus der Situation machen und wie eine Katze ein wenig durch die Straßen, durch die Stadt streifen und diese Tage einfach für sich nehmen und das Geschenk, was ihnen da dargelegt wird, vom Bahnstreik einfach annehmen und genießen. Sie mieten sich also einen kleinen Pavillon, trinken fränkischen Wein, entdecken die historische Altstadt, machen einen wunderschönen Radausflug und verlieben sich eigentlich noch ein bisschen mehr ineinander, versuchen aber das nicht zu hinterfragen, sondern einfach nur den Moment zu genießen. Wird Ihnen das gelingen? Das ist die große Frage, die Katzentage stellt.
Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich einmal das Codewort nennen, auf das ihr wahrscheinlich schon gewartet habt. Und zwar ist das Codewort in dieser Folge Bestseller. Und wenn ihr die beiden Bücher gewinnen möchtet, dann schreibt uns bis zum 29. November 2025 eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und Hella, wir haben gerade schon gesagt, dass das super unterschiedliche Bücher sind, ne? Und das wird jetzt also auch mit Katzentage klar. Das ist kein klassischer Roman. Das ist auch eigentlich kein klassischer Ewald Ahrens Roman. Das Büchlein ist 127 Seiten stark. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Im Gegensatz zu Susanne Abel, wo wir, glaube ich, bei weit über 400 Seiten auf jeden Fall sind. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Roman ist. Ich würde eher sagen, es ist eine Erzählung oder ja eine Form von Novelle vielleicht auch. Es sind Illustrationen dabei. Es ist ein ganz wunderschön illustriertes Buch von Florian Bayer, so heißt der Illustrator. Und all das kommt natürlich erstmal ganz anders daher als der Susanne Abel Roman.
Also was ich nicht gedacht hätte, aber was mir gut gefallen hat, ist, dass die Illustrationen, die mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, mir natürlich geholfen haben, mir ein Bild von den Figuren zu machen, auch wenn es doch recht abstrakt ist, aber trotzdem. Und wir müssen uns ja gar kein eigenes Bild von den Figuren machen. Also uns wird ja auch so ein bisschen Arbeit abgenommen. Und eigentlich liebe ich das an Büchern, wenn ich mir das alles selbst im Kopf zusammensetzen kann. Hier musste ich diese Mühe nicht machen, aber es hat mir trotzdem ganz gut gefallen, weil auf 127 Seiten hat man ja auch gar nicht so viel Zeit, sich ein eigenes Bild zu machen. Von daher fand ich das ganz, ganz gut tatsächlich.
Ja, stimmt, es stimmt auf jeden Fall. Und so ein bisschen fällt dadurch natürlich auch die literarische Beschreibung von so Figuren weg und lässt wiederum ein bisschen mehr Platz für das Miteinander der Figuren. Und ich finde auch, die Illustrationen haben auch einfach auf so eine tolle Art und Weise nicht nur uns die Charaktere bildlich näher gebracht, sondern auch die Stimmung irgendwie. Ich fand, das waren ganz stimmungsvolle Bilder, die so ganz toll gepasst haben zu dieser Atmosphäre, die in diesen 3 Tagen Handlungsspielraum so aufgemacht wird. Dieses wunderschöne herbstliche, das Herbstlicht sieht man in den Illustrationen ganz toll und wie die Figuren da miteinander sind und miteinander agieren. Und ich finde, da wird so diese literarische Welt einfach noch auf so eine ganz tolle Art und Weise bereichert. Also irgendwie hat das ganz gut zusammengepasst in diesem Buch, oder?
Ja, also da gehe ich mit. Ich fand's richtig schön. Ich habe mir die Illustrationen sehr gerne angeguckt und habe auch zwischendurch nochmal zurückgeblättert. Bevor ich gleich nochmal auf das eingehen möchte, was du gerade schon angerissen hast, nämlich dass mehr Platz blieb für das Wirken der Figuren untereinander, noch ein Gedanke. Und zwar, hattest du auch den Eindruck oder findest du auch jetzt nach dem Lesen vor allen Dingen, dass diese Erzählung auf 127 Seiten eigentlich auch wie so ein Reiseführer für einen Kurztrip nach Würzburg ist.
Ja, ganz bestimmt. Und ich glaube auch, dass man unbedingt im Herbst hinfahren sollte, weil auch diese Jahreszeit ist so toll atmosphärisch erzählt. Also sowohl Würzburg als auch die Jahreszeit. Und Hella, aber wenn, dann würde ich gerne auch in diesem wunderschönen, bezaubernden Pavillon schlafen. Sie finden irgendwie so ganz spontan so einen kleinen Pavillon, der zu so einer, ich glaube, es ist so eine Jugendstil-Villa gehört, in so einem kleinen verzauberten Garten und so. Also allein das war schon so schön und so wohlig, kuschelig, heimelig, pittoresk. Auf jeden Fall, Hella, nach Würzburg im Herbst.
Dieser Pavillon hat mir aber so ein bisschen Campingplatz-Vibes gegeben. Und zwar, weil man ja für die Toilette und für die Dusche immer ins Haus musste, diesen Pavillon verlassen. Und wir waren früher immer campen mit einem Wohnmobil. Und von daher kenne ich das auch, dass man eigentlich, wenn möglich, die Toilette im Duschhaus benutzen sollte. Und deswegen, also bei dem Pavillon bin ich tatsächlich raus, obwohl das alles sehr schön beschrieben wurde und das natürlich auch der Geschichte gut diente, weil die beiden in ihrem Closed Setting, drei Tage Würzburg jetzt auch noch so ein cozy Ding haben, wo sie drin wohnen. Also alles sehr klein und eng und die beiden sind wirklich auf sich gestellt, drei Tage. Die müssen sich ja auch mit vielen Fragen oder wollen sich mit vielen Fragen beschäftigen, vor allen Dingen ausgehend von Peter, der mehr möchte von Paula und dann natürlich auch diese Fragen aufwirft, was sind wir eigentlich und wo führt das hier hin? Und dafür finde ich, dass dieser Pavillon eigentlich ein ganz guter Ort war, der einfach noch viel mehr symbolisiert hat als einfach nur ein Ort für ein Bett.
Auf jeden Fall. Wie meinst du das? Also inwiefern hat der mehr symbolisiert?
Also Peter ist ja ein Typ, also Peter ist Jurist, er hat einen Sohn, ist natürlich auch Single und genau wie Paula, die geschieden ist. Und er, das wird ja ziemlich deutlich in dem Buch, in der Geschichte, möchte ja eigentlich eine Beziehung zu Paula. Und er wirft ja diese Frage auch immer wieder auf, indirekt, mal direkt und möchte ja eigentlich, dass sie auch diese drei Tage jetzt, die ihnen geschenkt wurden, auch dazu nutzen, so ein bisschen zu fragen, möchtest du noch mal heiraten? Wann ist man denn eigentlich glücklich? Was sind wir? Wie geht das weiter, wenn diese drei Tage um sind? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Paula auch sehr einengt. Also wie so ein Mini-Pavillon, den sie halt immer wieder auch verlassen müssen.
Oder ist das so ein bisschen dein Campingplatz, deine Campingplatz-Erinnerung? Ja, also ich glaube, im Elstern hatte ich so eher das Gefühl, dass die sich beide sehr bemüht haben, das ihm hier und jetzt auszukosten. Ihm ist das vielleicht ein kleines bisschen weniger gelungen, aber trotzdem wollte er das nicht so gerne, weil er schon gemerkt hat, er zerstört damit so ein kleines bisschen dieses ganz Besondere, auf was sie sich da eingelassen haben. Und ich finde, das gelingt einfach der Erzählung auch ganz, ganz wunderbar, dass man im Hier und Jetzt bleibt. Also es ist wirklich nur dieser eine Handlungsstrang, diese drei Tage und wir begleiten sie auf verschiedenen Ebenen, finde ich, so mit allen Sinnen durch diese Zeit, auch auf der kommunikativen Ebene zwischen den beiden. Die haben so einen ganz besonderen, schönen Witz miteinander, also wie sie miteinander reden und umgehen. Also auch dialogisch, finde ich, begleiten wir sie auf ihrer Reise. Aber darüber hinaus gelingt es Ewald Ahrens, nicht zu viel zu erzählen, ohne dass man es vermisst. Weil man merkt ja schon, die haben alle eine Vergangenheit, hast du gesagt, alle beide, ne? Die sind beide Mitte 40 und stehen hier vor dieser Frage, verlieben wir uns jetzt und lassen wir uns aufeinander ein und bleibt das Wundervolle, das wir hier erleben und erlebt haben, wundervoll, wenn wir mehr daraus machen eigentlich so. Und man möchte ja eigentlich dann bei so einer Prämisse erfahren, was war das denn? Warum haben die sich scheiden lassen? Warum ist der Peter nicht mehr mit der Mutter seines Sohnes zusammen und so weiter? Aber das wird nicht erzählt und irgendwie finde ich das ganz toll, weil es funktioniert trotzdem, weißt du? Die sind uns trotzdem nah, obwohl wir nicht viel aus ihrer Vergangenheit erfahren, diese beiden Figuren.
Ja, das stimmt. Und man vermisst es tatsächlich nicht. Aber Ewald Ahrens ist halt auch ein guter Erzähler. Also der kann es einfach.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das wurde zum Beispiel auch klar bei der Perspektive dieses Buches, also da bei der Perspektivsetzung, finde ich. Ich finde, diese kleine Erzählung, die changiert so ganz toll zwischen der Form von auktorialem Blick auf die beide, als auch dass wir so ein bisschen eintauchen in die Perspektive von jeder einzelnen Person. Und das fließt so ineinander und changiert, weißt du? Also wir haben nicht den Aufbau von, das ist die Situation und jetzt, ne, gibt's ein Kapitel, wo drüber steht Paula und wie sie das erlebt und dann ein Kapitel, wo drüber steht Peter und wie er das erlebt, sondern das fließt so ineinander. Und wir haben immer mal so Abschnitte, wo wir so ein bisschen mehr bei ihm sind, dann haben wir einen Abschnitt, wo wir so ein bisschen mehr bei ihr sind und ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Und dann gucken wir auch mal wieder alle so von oben zusammen auf dieses Paar, was da so durch den Würzburger Herbst flaniert und tanzt. Und das finde ich mega gut gelungen.
Du hast vorhin gesagt, dass es natürlich kein klassischer Ewald Ahrens ist. Das liegt daran, dass es kein Roman ist, dass es eine Erzählung ist, dass es jetzt Illustrationen gibt. Oder machst du das noch an anderen Dingen fest?
Ja, und es ist natürlich ein ganz anderer Fokus erzählerisch, ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie zwei Leben von zwei Figuren, die sich vor uns entfalten. Oft wird ja auch, finde ich, bei Ewald Ahrens Romanen so, ja, so eine ganze Lebensspanne ausgebreitet und uns erzählt, warum jemand so ist, wie er geworden ist, mit Erinnerungen und Erlebnissen und so weiter. Also das ist hier natürlich nicht so. Also das ist auch, ne, auch deswegen ist es anders. Es ist anders in der Opulenz, aber trotzdem sehr prägnant, finde ich. Und ich habe so ein bisschen überlegt, eigentlich ist es ja eine sehr romantische Liebesgeschichte. Es ist nur so ein Fokus auf eine bestimmte Phase in so einer Liebe, weißt du? Und ich habe gedacht, irgendwie ist es ja auch so eine Art Romance, finde ich. Wir lesen so viel, so New Adult Romance. Nee, weißt du, was ich meine? Also, ne, wo sich so über und über Liebe und haben da ganz viele Bezeichnungen für Tropes, für so Slow Burn, wenn es so ganz langsam knistert, from enemy to lovers, wenn es, ne, vom Feind zu Liebenden und so weiter. Es gibt so eine ganz große Welt, die um so Romance gebaut wird. Das ist aber halt oft dann New Adult und junge Menschen, die sich verlieben und lieben und die Probleme, die damit dazukommen. Und hier sind wir so ein bisschen in einem anderen Alter. Und da habe ich gesagt, kann man das dann Romance für Erwachsene nennen? Aber das kommt nicht so richtig cool hin. Es ist jetzt ja nicht spicy, ne? Es sind jetzt ja keine heißen Sexszenen dabei oder sowas. Also es knistert ordentlich die ganze Zeit, aber ich mochte dieses Genre so. Dieses, weiß ich nicht, dieses sehr romantische, aber trotzdem fast so ein bisschen bodenständig und dann wiederum doch verführerisch. Also das ist so eine ganz besondere Art von Liebesgeschichte, die hier erzählt wird. Weißt du, was ich meine?
Mir gefällt Romance für Erwachsene. Ich überlege die ganze Zeit, ob man da so einen catchy englischen Begriff noch vorsetzen könnte, sowas wie Grown-Up.
Adult Romance, oder klingt das dann schon wieder zu doll nach Ü18-Inhalt, was es ja nicht ist.
Aber ich finde, es hat etwas, weil du gerade sagtest, es ist ja nicht spicy so, aber es ist klar, es knistert ja und es ist ja eine kurze Erzählung, das heißt, zwischen den Zeilen steht ja auch wahnsinnig viel und da können wir uns ja einfach vorstellen, was da so passiert. Und ich finde, es ist auch so eine, ich wollte jetzt sagen klassisch, aber damit meine ich nicht klassisch im Sinne von vorgeschrieben und mit einem bestimmten Aufbau oder so, sondern, nee, sagen wir so, diese Affäre, die es ja noch ist, obwohl die ja beide ungebunden sind. Also diese Liebschaft, sagen wir so, diese Liebschaft, und das finde ich, das ist ein wahnsinnig altes Wort irgendwie, aber diese Liebschaft hat irgendwie Klasse, so wie das erzählt wird in Würzburg und wie die da so Zeit verbringen und so. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Und ich würde jetzt nochmal sagen, auf so einer weiteren Ebene, also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf Genre gucken und so, hat mich das Ganze so ein bisschen erinnert an Kurt Tucholskys Schloss Gripsholm. Das ist auch so eine kleine Erzählung, wo es so um die Liebe geht. Und ich mag dieses Buch einfach sehr, aber auch so ein bisschen diese erzählerische Herangehensweise. Also eigentlich sachlich, aber trotzdem unglaublich romantisch und schön und zum Dahinschmelzen. Das ist so eine ganz interessante Mischung, auch was Sprache und Gefühl angeht. Weißt du, was ich meine?
Ja, über Schloss Gripsholm haben wir schon mal gesprochen. Da ging es, glaube ich, um Bücher aus unserem Bücherregal, die da noch so rumstehen, ne? Aber interessant, ich habe am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir dieses Buch nicht gefallen wird.
Wirklich?
Ich kann aber gar nicht sagen, warum. Vielleicht,
nein, ich mochte das sehr.
Oder so. Nee, und jetzt höre ich es ja. Das freut mich.
Sehr gut. Nee, und ich habe auch so viele kleine Sätze und Gedanken so gelesen, die mich beschäftigt haben, die ich noch mitgenommen habe, die ich ganz toll fand, zum Beispiel darauf rumdenken. Zum Beispiel, Hella, reden Sie an einer Stelle so über den Herbst und darüber, dass das die einzige Jahreszeit ist, in der sich Bäume wirklich verändern. Ne, im Frühling werden sie alle gleich grün, im Sommer sind sie so. Und der Herbst ist die einzige Jahreszeit, wo sie zu ganz unterschiedlicher Zeit in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen quasi leuchten. Und dann sagt Peter, überträgt das so ein bisschen auf Menschen und sagt, dass das ja vielleicht auch so für die Jahreszeit steht, so habe ich es zumindest verstanden, deswegen paraphrasiere ich das jetzt mal so, dass auch wir Menschen im Herbst uns überlegen können, wie wir den Herbst begehen sozusagen, ne, in leuchtenden Farben und es genießen und das atmosphärisch sehen zu unterschiedlichen Zeiten oder ob das halt so eine bisschen auch dunklere Jahreszeit des Rückzugs wird und so. Ich fand, das waren so ganz, ein Beispiel ist das für so ganz spannende, schöne Ansätze, über die ich auch nochmal nachgedacht habe danach.
Aber das ist ja auch was Schönes, wenn ein Buch das schafft, dass man es noch weiterträgt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Hella, wir haben am Anfang jetzt schon ein bisschen ist angesprochen, dass das so zwei wahnsinnig unterschiedliche Bücher sind, ne? Aber ich finde, wenn man sich das einfach nochmal bewusst macht, sagt das auch nochmal ganz viel so über Lesen und die Kraft der Bücher und über Gefühle, die Bücher verursachen können. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir darüber sprechen. Die Bücher sind nicht vergleichbar, das ist jetzt, glaube ich, wirklich auch schon klar geworden. Aber es ist halt so, dass wir bei Ewald Ahrens sozusagen einen ganz kleinen Augenblick oder eine ganz kleine Zeit in zwei Menschenleben sehen. Es ist wie so ein kleiner Scheinwerfer auf diese beiden in diesem Moment. Und ja, bei Susanne Abel entfalten sich Leben über Jahrzehnte hinweg, über Generationen hinweg quasi vor unseren Augen. Das ist ja einfach schon mal ein riesengroßer Unterschied. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich mich ganz anders gefühlt habe beim Lesen der Bücher. nämlich bei Susanne Abel, habe ich gemerkt, es hat mich so durch die Seiten getrieben. Ich wollte wissen, wie geht es weiter, was ist da los? Ich wollte manchmal auch, dass manche wirklich quälend zu lesenden Situationen vorbei sind, so ein bisschen. Also es war so mehr so ein getriebenes Gefühl des Durchlesens auf eine positive Art und Weise, weil auch Spannung entsteht. Und bei Ewald Arendt habe ich so eher so zwei Personen beim Frieden finden zugeschaut, so ein bisschen. Und das hat sich auf mich und mein Gefühl beim Lesen ausgewirkt. Wie ging es dir da?
Also die Gefühle, die bei mir im Grunde überwogen, waren bei Susanne Abel auch sehr viel Wut über das, was alles passiert. Und dann aber auch über die Handlungen und das Verhalten dieser Figuren, später vor allen Dingen von Julia und Sabine. Und bei Ewald Arendt, ich war halt gerne mit den beiden in Würzburg unterwegs. Ich war auch selbst schon mal in Würzburg und dann hat man vielleicht auch noch mal eine andere Beziehung zu dieser Stadt. Also ich wusste an manchen Orten noch, wo die beiden sind, obwohl ich nur 3 Tage mal in Würzburg am Stück war. Aber die machen natürlich das, was jeder dort macht, wenn man vielleicht zum ersten Mal dort ist. Von daher hatte ich eher so ein, ach, ich gehe jetzt einfach mal mit denen spazieren und währenddessen entwickelt sich bei denen noch was Gefühl. Aber es hat mich ja doch zufrieden und glücklich zurückgelassen, das Buch. Während Susanne Abel natürlich weiterhin, oder die Geschichte von Susanne Abel weiterhin mich wütend macht. Also selbst wenn ich jetzt da nur drüber spreche oder auf dieses Buch, das neben mir liegt, gucke, dass ich denke, meine Güte, wieso waren vor allen Dingen Sabine und Julia so, wie sie sind, und natürlich schrecklich, was alles passiert ist.
Ja, aber das ist ja ein tolles Beispiel dafür, ja, was für unterschiedliche nicht nur Leseerlebnisse Bücher auslösen, sondern auch, wie sie nachklingen und was sie im Nachhinein dann auch für jeden persönlich und individuell so bedeuten können. Also deswegen finde ich, ist das eigentlich eine total spannende Klammer und total schön, dass wir jetzt in dieser Folge 2 so unglaublich unterschiedliche Bücher besprochen haben und denen aber auch irgendwie so ein bisschen nachspüren können immer noch bei uns. Also das sind 2 Bücher, 2 ganz, ganz verschiedene Romane, die auf ihre ganz eigene Weise in mir wirklich beide noch lange nachklingen werden. Und das, finde ich, ist irgendwie ein schönes Gefühl.
Ich habe eine Vergleichsfrage, aber eigentlich haben wir die schon beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem. Es war für uns das 3. Buch von Susanne Abel und auch das 3. Buch von Ewald Arendt. Und wir haben schon festgestellt, die Bücher könnten unterschiedlicher natürlich nicht sein. Trotzdem die Frage an dich, welches Buch war für dich denn jetzt unterm Strich mehr Abel oder mehr Arendt?
Also, Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104, reiht sich natürlich ein in Susanne Abels literarische Herangehensweise, mitreißend in die Vergangenheit mitzunehmen, ins Nachkriegsdeutschland explizit und hier Sachen auch nochmal ja aufzuschreiben, aufzuklären, zu beschreiben, die einem vielleicht auch noch nicht so bewusst waren, auf sehr eindrucksvolle, mitreißende Art und Weise. Genau, und aufgrund der Kürze und der Illustrationen war Katzentage jetzt kein klassischer Ewald Arendt, würde ich sagen. Liebe Hella, meine Vergleichsfrage ist eher ein bisschen eine emotionale an dich. Wir haben gerade über das Lesegefühl gesprochen und ich wollte mal hören, welches der beiden Lesegefühle, die wir so herausgearbeitet haben in der letzten halben Stunde, würdest du denn gerne gerade fortsetzen? Also eigentlich frage ich dich, in welcher Lesestimmung bist du gerade?
Katzentage, eindeutig. Eindeutig. Mich würde auch interessieren, lieber Ewald Arendt, wie es denn wohl weitergeht mit Paula und Peter. Hat er da was im Kopf, woraufhin er geschrieben hat? Jetzt gar nicht, ob es eine Nachfolge oder eine Erweiterung gibt, glaube ich nicht. Aber vielleicht hat er ja beim Schreiben so im Kopf gehabt, wo die beiden am Ende dann wirklich enden. Also es wird ja schon so ein bisschen angedeutet, aber wo stehen die jetzt in einem Jahr oder so?
Aber soll ich dir was sagen? Da geht's mir wie Paula und Peter. Ich fürchte, wenn ich das weiß, dann sind diese 3 Tage Würzburg nicht mehr so bezaubernd. Ich möchte ja Peter und Paula nicht beim Geschirrspülmaschine ausräumen zugucken, wenn ich zu sein. Aber es ist lustig, ne? Und ich finde halt lustigerweise auch, es ist kein klassischer Ewald Arendt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses kleine Büchlein so ein Klassikerpotenzial hat. Ich kann es gar nicht richtig sagen, aber ja, weiß ich nicht. Also schön, spannend. Wir könnten noch lange weiterreden, Hella. Und wir haben schon so lange geredet. Genau.
Kommen wir zum Abschluss und senden euch hier jetzt noch den Lesetipp.
Lesetipp. Fußballbücher gibt es doch mehr, als jemals Tore in der Bundesliga geschossen wurde. Doch dieses Buch ist anders, besonders. In 1974 schreibt Ronald Renk, Autor der preisgekrönten Biografie über Robert Enke, über das WM-Spiel zwischen Deutschland und der DDR vor mehr als 50 Jahren. Dieses Buch ist auch für die interessant, die Beckenbauer für einen Installateur halten. Ronald Renk schreibt über Willy Brandt, über Helmut Schmidt, über das so komplizierte innerdeutsche Verhältnis. Jetzt noch als Taschenbuch. Ein Tipp von Peter Wenig, Autor des Kriminalromans Tödliche Blüte.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Und wir möchten euch jetzt noch verraten, worum es in der nächsten regulären Folge geht, denn da wird uns ganz warm ums Herz.
Wir lesen von Alison Espach The Wedding People
und The Love Experience von Stephanie Perkins. Wenn ihr noch nicht die anderen 108 Folgen, die dieser Folge vorausgegangen sind, gehört habt, dann klickt euch doch gerne mal durch unseren Feed. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Gebt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns über 5 Sterne. Und wenn ihr uns vermisst, guckt immer mal wieder auch auf dem Instagram-Account von Bild der Frau, denn ab und an lassen wir uns auch da blicken.
Und ihr solltet unbedingt unseren Podcast abonnieren. Das funktioniert meist, indem ihr so einen kleinen Button mit Folgen drauf drückt oder die Glocke anklickt. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und das wird in den kommenden Wochen besonders wichtig werden, weil wir nämlich uns eine ganz tolle Aktion überlegt haben. Es wird den Seitenweise Glück Adventskalender geben. Jeden Tag eine Mini-Folge, quasi jeden Tag ein Büchertürchen zum Aufmachen. Und dahinter, liebe Hella,
verbergen sich nicht nur großartige Menschen, nämlich AutorInnen, SchauspielerInnen, Buchmenschen, die zu euch sprechen. Sie haben auch noch grandiose Bücher- und Geschenketipps für euch.
Genau, also wenn ihr auf der Suche seid nach Büchergeschenken für Weihnachten, dann abonniert Seitenweise Glück. Da bekommt ihr jeden Tag ein Adventstürchen mit einem tollen Geschenketipp serviert und verpasst keinen einzigen davon, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt.
Ich bin schon total gespannt auf den Adventskalender, weil das ist ja eine Premiere. Das haben wir in den letzten beiden Jahren nicht gemacht. Ich bin jetzt schon ganz froh darüber, wer da alles dabei ist. Aber wir spoilern noch nichts.
Nein, das wird alles eine riesengroße Überraschung. Bücher statt Schoko. Yay! Also, liebe Hella, ich werde mich auch wieder überraschen lassen, was du über diese beiden Bücher denkst, die wir für unsere nächste Folge lesen. Ich freue mich schon riesig drauf und würde sagen, ab zurück ins Buch.
Also wir lesen heiter weiter und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.